Die Botschaft, den Druck ablassen, wurde gepredigt am 13.01.1963 in Phoenix, Arizona, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Klaus Konrad. Guten Morgen, meine Freunde. Ich habe gerade mit dem Pastor gesprochen. Es ist so ein Privileg, in diese kleinen Oasen der Ruhe wie diese zu kommen. Man möchte sich einfach nur hinsetzen und den Gottesdiensten zuhören. Und dieser kleine Ort hat etwas Besonderes an sich. Ich sagte zu meinem Sohn, als ich vor ein paar Minuten um das Gebäude herumkam, dass ihr einfach ausseht wie: Ich mag es einfach, hierher zu kommen, mich hinzusetzen und eine Weile zuzuhören, was andere zu sagen haben. Wir Prediger wissen, dass das eine gute Zeit für uns ist. Normalerweise müssen wir immer das Reden übernehmen, weil uns jemand zuhört, aber wir setzen uns auch gerne hin und hören zu. Ihr habt einen guten Pastor und diesen netten kleinen Chor hier und die Lieder von Zion. Der Ort ist einfach hübsch und nicht so aufwendig und einfach das, was wir als gemütlich bezeichnen würden. Und das gefällt mir sehr gut. Gott möge euch alle reichlich segnen. Ich dachte in meinem Herzen, als ich diese kleine Schwester hier hörte, die vor einer Weile 65 Jahre im Dienst für den Herrn stand. Ich dachte, ich wäre alt genug, um aufzuhören. Aber ich schätze, das bin ich nicht, nach dem hier. Hier ist jemand, der ihm seit 65 Jahren dient. Das sind etwa 12, 14 Jahre, bevor ich geboren wurde. Und sie diente ihm. Nun, das ist wunderbar. Ich habe neulich bei einer Trauerfeier für eine kleine alte Frau gesprochen, die etwa 85 Jahre alt war und dem Herrn entgegenging. Und sie war eine süße kleine alte Frau. Ihr, die ihr meine Lebensgeschichte gelesen habt, die, wo ich den Jungen fragte, ob er mir den Anzug aufheben würde, wisst ihr, dass er hatte einen von diesen kleinen Pfadfinderanzügen. Und ich wollte immer ein Soldat sein. Also fragte ich ihn, ob er ihn für mich aufbewahren würde, nachdem er ihn ausgetragen hatte, und er versprach, dass er das tun würde. Und als ich ihn holen wollte, hatte er nur noch eine Leggings übrig. Und das war, ich trug diese Leggings in der Schule, und das war seine Mutter, die gerade verstorben ist, Frau Ford, und sie gehören zu den Ärmsten der Armen. Lloyd, der Junge, der mir die Leggings geschenkt hat. Wir sind schon seit unserer Kindheit befreundet. Er ist nur ein bisschen älter als ich. Und ich sagte zu ihm: Lloyd, woraus soll ich den Beerdigungstext nehmen? Und er sagte: Bruder Billy, sagte er, einfach. Ich möchte, dass du das sagst, wenn es der Wille des Herrn ist. Nur eine Gewissheit, dass meine Mutter zurückkehren wird. Ich sagte: Nun gut, so nahm ich den Text aus Hiob. Wenn ein Mensch stirbt, wird er dann wieder leben? Und ich nahm ihn aus dem, ich glaube, es ist Hiob 14, glaube ich. Und wie Hiob die, wie das Leben der Pflanzen, wenn sie starben, wieder lebten. Also nahm ich das Thema, alles was nach dem Willen und der Absicht Gottes lebt, hat eine Auferstehung. Und da ich als Missionar durch die Welt reiste, hatte ich das Privileg, viele Götter und ihre Lebensphilosophien zu sehen und was die Menschen anbeten. Und bei all dem ist es nichts anderes als eine Philosophie, außerhalb des Christentums. Das Christentum hat die Wahrheit. Nun wissen wir, dass diese Welt eine Schöpfung ist. Und bevor es eine Schöpfung geben kann, muss es einen Schöpfer dieser Schöpfung geben. Und dieser Schöpfer drückt sich in der Schöpfung aus. Wenn wir nicht einmal eine Bibel hätten, wüssten wir immer noch, dass das die Wahrheit ist, so wie wir es tun. Diese Bibel ordnet sie nur ein. Gott, der die Schöpfung erschaffen hat, drückt sich nun in der Schöpfung wieder aus. Und er ist nicht nur ein Gott eines soliden Sears und Roebuck Harmoniehauses, er ist ein Gott der Vielfalt. Er macht große und kleine Hügel, er macht Wüsten und Seen. Er macht kleine und große Bäume, weiße und rote Blumen. Er macht kleine und große Männer, rothaarige und schwarzhaarige Frauen. Und er macht uns unterschiedlich, weil er uns so haben will. Er ist ein Gott der Vielfalt, und er macht manche reich und manche arm, manche dazwischen. Aber wir haben einen Platz, um Gott zu dienen, und das ist der Platz, an den er uns gestellt hat, wenn wir nur an diesem Platz bleiben würden. Ich sagte, nun, wenn du auf die kleine Blume achtest, das war ungefähr im Oktober, ich sagte, die Samen, wir hatten jetzt Frost, und er hat die kleinen Samen rausgeworfen, und die Blume starb, und die kleinen Samen kehrten in die Erde zurück, und Gott hält eine Trauerfeier ab in diesem Herbstregen, diese großen, dicken Tränen, die vom Himmel fallen und sie begraben. Und als ich durch Kentucky kam, sagte ich, legte er eines Tages auf der großen Brust der Berge seine Blumensträuße auf der Erde aus, die Blätter rot, braun, gelb, seht ihr? Und er ist in Trauer, weil die kleinen Samen tot sind, und er hat sie unter der Erde begraben. Und er weiß, dass jedes einzelne von ihnen wieder auferstehen wird, sobald sich die Erde mit dem Lauf der Sonne wieder dreht. Aber es ist nur eine Routine, die er durchführt, um uns zu sagen, dass es eine Auferstehung gibt. Nun bemerken wir die Sonne. Es ist geboren an einem Morgen, und es ist ein kleines Baby, wenn es geboren wird. Sie soll die Erde erwärmen und das Saatgut in der Erde wieder zum Leben erwecken. Und so gegen 8 Uhr macht es sich auf den Weg zum Gymnasium. Und gegen 10 oder 11 Uhr ist es wieder draußen. Es hat seine Ausbildung bekommen. Um die Mittagszeit ist es in seinem mittleren Alter. Um 2 Uhr nachmittags kommt es in mein Alter. Um 5 Uhr ist es so alt wie mein Vater und die Schwester da hinten. Und nach einer Weile stirbt dieses glorreiche Ding, das die Erde erhellte und Gottes Zweck diente, dort draußen im Westen. Ist das das Ende? Es wird von Neuem geboren und erhebt sich am nächsten Morgen wieder. Seht ihr? Gott in jeder Phase. Ich habe etwa 20 Minuten gebraucht, um zu erklären, was das alles ist. Nun, seht ihr, dann? Ich fragte, warum? Es gibt eine Bedingung, und ich liebe es, das in einer Gemeinde wie dieser zu sagen. Es gibt eine Bedingung, die dort erfüllt werden muss. Egal wie schön die Saat ist, sie muss aufkeimen. Sie muss aufkeimen, und wenn es Gottes Zweck dient, dann ist sie keimfähig, denn die Biene packt den Pollen ein und so weiter. Nun finden wir heraus, was wäre, wenn die kleine Lilie, wenn sie, hübsch, Tag und Nacht geschuftet hat, ihr kleines Selbst geöffnet hat und die Biene vorbeikommt und einfach ihren Honig nimmt, so frei wie alles andere. Sie hat kein Wort darüber verloren und sie mühte sich ab, nur um ihren Honig zu verteilen. Und dann sieht der Vorübergehende ihre Schönheit und sie hält sich einfach schön, damit der Vorübergehende sie sehen kann, liebt die Schönheit. Derjenige, der ihren Duft begehrt, atmet ihn frei ein, und die kleine Lilie schuftet nur, um sich auf der Erde nützlich zu machen, siehe, um Honig, Schönheit und Trauerblumen zu produzieren, wofür auch immer sie verwendet wird, Hochzeitsblumen, alles. Sie gibt einfach ihr kleines Selbst frei, und wenn sie stirbt, erhebt sie sich im nächsten Jahr wieder. Seht ihr? Alles. Was wäre, wenn der kleine Maisstengel sagen würde, es tut mir so leid, es gibt nichts Schönes an mir und ich habe keinen Honig zum Verteilen. Ich hatte weder dieses noch jenes, noch das andere. Aber dann sagte der Meister des Ganzen, ja, aber die kleine Lilie konnte auch keine Cornflakes machen. Seht ihr? Wir alle haben eine Sache, die wir tun. Wir dienen Gott in der Kategorie, in die wir hineingestellt sind, und es kommt genau so zurück. Nun, im Angesicht all dessen, sagte ich, hier ist die kleine Mutter Ford, wie ich sie kenne. Sie hat mein kleines, schmutziges Gesicht gewaschen, als ich ein kleines Kind war, viele Male. Sie war so arm, wie man nur arm sein kann. Aber sie wurde als Frau geboren, ein hübsches Mädchen. Und wenn sie als Frau geboren wurde, dann aus einem bestimmten Grund, um einen Partner zu haben. einen Mann. Und den hatte sie. Sie war eine treue Gefährtin. Sie lebte etwa 60 Jahre oder länger mit ihrem Mann zusammen. Und eine loyalere Frau wurde nicht geboren. Soweit ich weiß, eine echte Lady. Da sie diejenige im Bund war, sollte sie Kinder haben. Hier sind ihre netten, feinen Kinder, die sich hier niedergelassen haben. Genauso schön. Ihr Kinder könntet euch nie eine bessere Mutter wünschen. Oder etwa doch? Seht ihr? Nein. Ihr Mann könnte sich keine bessere Frau wünschen. Ich sagte, sie war so arm, wie man nur arm sein kann. Aber niemand konnte jemals an ihre Tür kommen oder etwas bedürfen, außer dem, was sie ihnen geben würde. Die Nachbarn, egal in welcher Notlage sie waren, Frau Ford war zu jeder Stunde der Nacht da, um ihnen zu helfen, alles zu tun, was sie konnte, mit dem, was sie zu tun hatte. Und ich sagte, vor allem hatte ich einmal das Privileg zu sehen, wie dieser Same durch den Heiligen Geist zum Keimen gebracht wurde. Sie wurde durch den Geist Gottes wiedergeboren. Ich sagte, jetzt werden wir sie in Kürze in die Erde pflanzen. Und wer könnte mit Verstand aufstehen und sagen, dass sie nicht wieder auferstehen wird? Wenn du sagst, dass sie nicht wieder auferstehen wird, dann ist das Blatt nicht bis zum Boden des Baumes hinuntergegangen, bevor der Frost fiel, um sich zu verstecken, um im nächsten Jahr mit einem neuen Blatt wiederzukommen. Wenn das Blatt, der Saft, oben im Baum bliebe, bis der Frost ihn trifft, würde er den Lebenskeim im Saft abtöten und der Baum würde sterben. Aber eine gewisse Intelligenz, er hat keine eigene, das ist botanisches Leben. Er hat keine Intelligenz, aber etwas kontrolliert ihn. Bevor wir in diesem Land Frost oder so etwas haben, im August fallen die Blätter vom Baum, weil der Saft den Baum verlässt und zurück in die Wurzeln geht, weit unter die Erde, um diesen Lebenskeim zu verstecken, damit er im nächsten Jahr mit neuen Früchten wiederkommt. Was bewirkt dies? Welche Intelligenz? Dieselbe Intelligenz steuert unser Leben. Das ist richtig. Und bevor wir sagen, dass es keine Auferstehung für eine kleine Heilige gibt, die 65 Jahre lang Gott gedient hat. Ich dachte an sie, wie sie da in dem Sauerstoffzelt lag und wie sie gerade wieder zu Atem kam. Meine Güte, sie wird eines Tages wieder auferstehen. Sie muss es einfach. Das ist alles. Bevor man sagen könnte, sie würde nicht auferstehen, müsste man sagen, dass es keinen Frühling gibt, keine Auferstehung der Saat, keinen Sommer und keinen Winter, keinen Auf- und Untergang der Sonne, kein Wort Gottes. Es wäre ja auch verrückt, so etwas zu behaupten. Es gibt eine Auferstehung. Und genauso sicher, wie die Welt im Angesicht der Sonne dreht und wendet, wird die Sonne, von Gott beauftragt, mit ihren warmen Strahlen das Leben der Pflanzen zu erwecken. Und sobald die Zeit vorüber ist und die Ewigkeit anbricht und dieser Sohn dort oben erscheint, wird etwas geschehen. All das Leben, das in ihm gekeimt ist, wird wieder auferstehen. Es muss einfach so sein. Es gibt keinen anderen Weg. Seht ihr den Schöpfer, wie er sich in seiner Schöpfung ausdrückt? Seht ihr? Das ist es, was Gott tut. Und wir könnten hinausschauen, jeder, der nur halbwegs intelligent ist, könnte hinausschauen und sehen, dass Gott, dass das Christentum auf der Auferstehung beruht. Nun, wenn ich dieses Stück auf den Boden fallen lasse, dann ist es runtergefallen. Und ich komme hierher und hebe etwas Vergleichbares auf. Nun, das ist keine Auferstehung. Das ist ein Platzhalter. Aber Wiederauferstehung bedeutet, dass ich dasselbe Stück wieder hochhole. Und wir kommen wieder zurück. Nur, wenn du ein gelbes Korn pflanzt, wird es ein anderes gelbes Korn hervorbringen. Seht ihr? Wir gehen hinunter als Sterbliche und auferstehen als Unsterbliche. Und darüber sind wir heute so froh. Und das ist, unsere ganze christliche Hoffnung gründet sich genau hier allein. Was für ein Vorrecht ist es für uns alle, jung und alt, die wir auf die Zeit warten, in der Jesus kommen wird, zusammenzukommen und uns an himmlischen Örtern niederzulassen, wie hier in Christus Jesus. Nun, mit einer Gemeinde wie dieser und dem Geist Gottes hier drinnen, so wie er ist, könnte ich bis 9 Uhr heute Abend sprechen oder 8 Uhr. Zeit, um zur Foursquare-Gemeinde zu gehen und mich immer noch gut fühlen. Aber wir müssen etwas loswerden. Sie wollen nicht, dass die Bohnen anbrennen und so weiter, wisst ihr? Also kommen wir einfach für eine kleine Zeit der Gemeinschaft hierher und sind hier. Dieser reizende Bruder und seine kleine Herde, die er hier beherbergt. Und wir kommen hierher, um uns unter eurem Baum niederzulassen und ein wenig Gemeinschaft zu haben. Lesen wir also ein Wort aus Gottes Bibel. Nehmen wir einen kleinen Text und sprechen wir ein paar Augenblicke. Bevor wir das tun, sollten wir uns verneigen und mit dem Autor dieses Textes sprechen, bevor wir uns seinem Wort nähern. Ich frage mich jetzt, während wir uns verneigen, ob es irgendwo im Gebäude eine Bitte gibt, die ihr vor Gott vorbringen wollt? Behaltet es in eurem Herzen und hebt einfach eure Hände, nur einen Moment. Gott segne euch. Unser himmlischer Vater, wir sind in der Tat ein privilegiertes Volk heute Morgen, angesichts dieser sich verändernden Welt. Und wir haben die Hand des unveränderlichen Gottes in der Hand. Die Zeiten mögen sich ändern, aber er ist ewig und sein Wort ist in unserem Herzen. Es ist das Ultimative unserer Gedanken. Sie wandern immer zurück zu diesem Wort. Egal, wohin wir uns verirren, wir kehren zum Wort zurück. Es ist der Ankerpunkt in unserem Herzen. Wir sind so dankbar dafür. Ich danke dir, Herr, für diesen kleinen Ort hier draußen in der 44. Straße, wo das Evangelium gepredigt wird und ein Ort, der geweiht ist und die Menschen dir geweiht sind. Und ich bete, dass dein Segen immer mit euch sein möge. Vermehre ihre Erkenntnis deines Wortes und deiner Gnade und schenke ihnen die guten Dinge des Lebens und das ewige Leben, damit wir alle an einen Ort kommen, in den großen Himmel, wenn Jesus eines Tages kommt. Segne uns alle zusammen. Und sieh diese Hände an, Vater, die vor einigen Augenblicken erhoben wurden. Hinter dieser Hand verbirgt sich ein Grund, warum sie erhoben wurde. Ich bete, Gott, dass du, der du die Geheimnisse des Herzens kennst, diese Bitte erfüllen wirst. Ich bringe mein Gebet zusammen mit dem ihren heute auf deinem Altar dar. Antworte, Vater, ich bete in Jesu Namen. Gesegnet seien die Worte heute Morgen. Das Nachdenken unseres Herzens sei dir angenehm. Segne dein Wort, wenn wir es lesen, und die kleinen Notizen über die Zusammenhänge, damit wir es erklären können. Sei du mit uns und hilf uns, dass wir, wenn wir von hier weggehen, hingehen und sagen können, unsere Herzen haben in uns gebrannt, weil wir die Lieder Zions gehört haben, das Zeugnis aus dem Herzen, und das Wort hat unser Herz bezeugt. In Jesu Namen. Amen. Nun, oft liebe ich es einfach zu reden, aber ich kann nicht mehr allzu viel reden, denn es ist jetzt fast 12, und so werden wir euch bitten, vielleicht in der Schrift zu blättern, wenn ihr wollt, die Schrift mit uns zu lesen oder sie zu notieren. Zunächst möchte ich aus dem Buch der Sprüche vorlesen. Ich glaube, das habe ich heute Morgen gelesen, als ich mich umgesehen habe. Sprüche, 18. Kapitel, 10. Vers. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft zu ihm und ist in Sicherheit. Und dann in Jesaja 32,2. Das will ich lesen. 32,1 und 2. Siehe, ein König wird regieren in Gerechtigkeit, und ein Fürst wird herrschen in Recht, und ein Mann wird sein wie ein Zufluchtsort vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Unwetter, wie Wasserströme in der Dürre, wie der Schatten eines großen Felsens in einem erschöpften Land. Dies mag wie ein sehr merkwürdiger Text erscheinen, um diese Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Aber ich möchte heute Morgen das Thema aufgreifen, den Druck ablassen. Es scheint sehr passend in diesen Tag, und ich war letzte Nacht spät auf und ungefähr zwischen 12 und 1 Uhr habe ich versucht zu überlegen. Nun, wohin gehe ich am Morgen? Und sie sagten mir, zu der kleinen Gemeinde Gottes, die du so hübsch fandst, da oben in der 44. Straße oder Avenue, was auch immer das ist. Und ich sagte, oh, daran erinnere ich mich. Und ich dachte, was soll ich sagen? Ich sagte, nun, ich erinnere mich an das letzte Mal, als ich dort war. Ich fühlte mich wie zu Hause, einfach entspannt. Und ich dachte, das wäre ein guter Text. Einfach den Druck ablassen. Das ist eine gute Sache, um von dieser kleinen Gemeinde aus zu sprechen. Am Morgen. Und nun? Und ich habe mir hier ein paar kleine Notizen gemacht, die ich vielleicht kurz kommentieren möchte. Und wir leben in einer Zeit des großen Drucks. Überall sind alle so angespannt. Und unten auf der Straße mit dem heißen Wagen. Sie können nicht auf die Ampel warten. Und ihr wisst schon, sie überfahren dich. Sie gehen nirgendwo hin, nicht wirklich, gar nicht. Sie rasen so schnell sie können, aber sie rasen nur der Ewigkeit entgegen. Das ist alles, was ich weiß. Und sie, und du musst in diese Richtung und in jene Richtung schauen. Und dann ist es. Ich sagte, es gibt nur zwei Klassen von Menschen, die dort unten leben. Die Lebenden und die Toten. Und die, die nicht schnell sind, sterben schnell. Und ich, meine Güte, es ist gefährlich, in diesen Tagen sicher zu sein. Es ist eilig, rasend. Das Temperament? Ach du meine Güte, eine arme kleine Lady, gestern, Bruder Williams hat es wohl nicht bemerkt, aber wir wollten gerade abbiegen. Wir wollten seinen Sohn besuchen, aber er war nicht zu Hause. Und wir wollten abbiegen, und eine kleine Lady, das müssen wir einkalkulieren, machte eine Art kleinen Schnitzer. Und jeder hätte, wenn er Gentleman genug gewesen wäre, sagen können, »Ist schon gut, Fräulein, fahr weiter, es ist alles in Ordnung.« Aber sie bog zufällig nach links ab, vor einen Kerl, und, oh je, sein Gesicht war ganz rot, und er hatte das Fenster heruntergelassen und sagte einfach alles. Die kleine Dame warf ihr Haar hoch und fuhr weiter. »Sie, seht ihr?« Und er hielt mitten auf der Straße an, hielt uns fast auf, nur um sie anzuschreien. »Oh, es ist eine schreckliche Zeit.« »Ja, nicht wahr?« »Wohin gehen wir?« »Wozu die Eile?« »Früher sind wir mit einem alten Pferd um die Ecke gefahren, haben uns Zeit gelassen und viel länger gelebt, und wir sind dieselbe Art von Menschen.« Und da sind wir. Oh, jeder raucht eine Zigarette, gerade, gerade paffend. Unten in Taxen, letzte Woche, sah ich die Kinder stehen. Ein kleines Mädchen, ein hübsches kleines Ding. Sie war ungefähr 10 Jahre alt, und ihre kleinen Wangen waren ganz eingefallen, und ihr kleines, dunkles Haar, ein hübsches kleines Mädchen. Und sie stand herum und rauchte eine Zigarette, bevor sie hineinging. Nun, das Kind hatte wahrscheinlich TBC. Vielleicht war es auch nur ein Nervenbündel. Vielleicht rauchte sie deshalb, weil ihre Mutter vor ihr geraucht hatte. Ich war dieses Jahr auf der Weltausstellung und ich schätze, viele von euch waren dort. Und eine Sache hat mir besonders gut gefallen, und zwar der Medizinsaal. Und als sie dort waren, um zu beweisen, was Rauchen anrichtet, hatten sie diesen Yul Brynner und ihr wart dort, habt es bemerkt, und sie nahmen eine Zigarette und steckten sie auf ein Ding, zogen den Rauch ab und strichen ihn über ein weißes Stück Marmor, wischten das Nikotin mit einem Stück Baumwolle auf und legten es auf dem Rücken einer Ratte. Und in 7 Tagen war da so viel Krebs, dass die Ratte nicht einmal mehr laufen konnte, von dem Nikotin einer einzigen Zigarette. Dann sagte der Arzt, »Ihr habt gehört, dass die Leute sagen«, und er drehte die Ratte um und steckte sie unter ein Röhrchen und ließ den Rauch durch eine Art Chemikalie nach oben ziehen. Und da war ein weißer Streifen. Und er sagte, »Das ist der Krebs.« Dann sagte er, »Ihr habt die Leute sagen hören, ich inhaliere es nicht.« Also nahm er es so in den Mund, paffte es hinein und setzte dann seinen Mund auf dieses Röhrchen und blies es aus. Und es war kaum etwas drin. überhaupt nichts. Er sagte, »Wo ist der Krebs?« »In meinem Mund. Ich schlucke ihn durch meine Kehle hinunter. Ich schlucke ihn durch den Rachen und er wandert in den Magen. Und das war das Beste, was die Welt zu bieten hatte. Denk daran.« Und dann fährt er fort und sagt, »Die Leute sagen, nimm einen Filter. Sie kennen das. Ein denkender Mann raucht.« Oder so einen Slogan. »Wenn der Mann denken würde, würde er gar nicht rauchen. Oh, oh, es ist kein denkender Mann. Es ist der undenkende Mann, der eine rauchen würde.« Aber er zog diesen Tabak. Er sagte, »Seht ihr, das Einzige, was es ist, ist, dass die Öffentlichkeit nicht klug genug ist, um das zu erkennen. Und wir sollen doch intelligente Leute sein.« Er sagte, »Wenn man keinen Rauch hat, hat man auch keine Auswirkungen. Und wenn man Rauch hat, muss man Teer haben, um Rauch zu bekommen. Und Teer ist die Ursache für Krebs. Es braucht Teer, um Rauch zu machen.« Und er sagte, »Wenn man sie mit dem Filter raucht, braucht man etwa 3, um die Befriedigung einer anderen zu bekommen. Du hast genau die gleiche Menge in dir. Seht ihr? Und die amerikanische Öffentlichkeit will ein Kaninchen aus dem Hut ziehen. Sie haben ihn. So ist es. Da haben wir es. Seht ihr?« Und als sie dann die Ratte herausholten, sie brachten alle 7 Tage eine raus. Es war der schrecklichste Anblick, den ich je gesehen habe. Da saß ein großer Kerl neben mir und sagte, »Puh!« Der Schweiß rann ihm herunter. Er sagte, »Sehr auffällig.« Ich fragte, »Rauchst du?« Er sagte, »Ja.« »Siehst du, aber wir machen trotzdem weiter. Und warum? Wir versuchen, etwas zur Beruhigung zu finden, ein Betäubungsmittel. Es scheint, als ob die Welt in einem halsbrecherischen Tempo voranschreitet, und ich weiß nicht, was sie meinen. Aber es gibt ein christliches Betäubungsmittel. Es gibt das Opium, das von einer Lilie stammt. Und die christliche Gemeinde hat etwas Opium, und es ist von der Lilie des Tales. Hu! Es lindert alle Schmerzen, und dann ist alles vorbei, wenn man dieses christliche Opium bekommt. Dieser neue Wein, den sie am Pfingsttag tranken, lindert den Schmerz.« Die Menschen sind so arrogant und tun Dinge, die sie nicht tun sollten. Anstatt zu versuchen, die Ursache zu beseitigen, setzen sie einfach eine andere Ursache dazu. Man kann niemals ein Heilmittel finden, bevor man nicht die Ursache beseitigt hat. Der Mensch versucht, etwas zu finden, das ihn befriedigt, und es dürstet ihn. Und Gott hat ihn geschaffen, um zu dürsten. Er wurde so erschaffen, aber Gott hat ihn so erschaffen, dass er nach ihm dürstet. Aber er versucht, diesen Durst zu stillen und den heiligen Ruf in ihm zu unterdrücken, mit den Dingen der Welt. Und wir haben kein Recht, das zu tun. Nun aber, die Menschen tun ständig Unrecht. Anstatt die Ursache zu beseitigen, versuchen wir sie mit Betäubungsmitteln, Alkohol und Rauchen zu unterdrücken und sie immer weiter zu verdrängen, indem wir sie aufhäufen und schlimmer machen. Und all das baut nur Druck auf. Es macht es nur noch schlimmer, die ganze Zeit. Vor nicht allzu langer Zeit, ihr wisst vielleicht alle, dass ich viel schieße und jage. Das ist mein Hobby. Irgendein Bruder ging zur Weatherby-Gesellschaft und nahm eine Modell 70 Winchester mit, wie einige meiner Jagdpartner hier wissen werden, und sie wurde auf eine Weatherby Magnum 257 aufgebohrt. Art Wilson gab Billy Paul die Waffe, und er ist Linkshänder. Sie hatte einen Verschluss, und er gab sie mir einfach. Ein anderer Kerl kam herein und sagte, »Du hast keine Weatherby bekommen, also werde ich sie für dich aufbohren.« Und als sie das Gewehr aufbohrten, wollten sie es nicht zugeben, doch sie haben es nicht richtig aufgebohrt. Und was sie gemacht haben, damals, ihr selbst leider wisst, dass sie hinter dem Ring Druck bekommt, und als ich ein paar Patronen damit verschossen habe, habe ich gemerkt, dass der Zündmechanismus sich zurückzieht, und es gab einen Druck. Nun, ich wusste, dass die Patrone absolut unter der maximalen Ladung geladen war. Also konnte sie davon keinen Druck bekommen. Trotzdem war sie nicht richtig aufgebohrt, und bei der nächsten Patrone, die hochging, hätte ich, wenn Gott nicht gewesen wäre, mein Leben verloren. Die ganze Waffe ist einfach explodiert und hat die Bäume um mich herum weggeblasen. Ungefähr so hoch wie dieses Gebäude. Rotes Feuer flog, und der Lauf des Gewehrs flog auf eine Entfernung von 50 Metern heraus, und der Bolzen flog über meinen Kopf nach hinten in diese Richtung. Das Zielfernrohr explodierte, so nah an meinen Augen. Und ich hatte nichts in der Hand. Ich wurde einfach in die Luft gejagt. Das Blut spritzte in alle Richtungen aus meiner Umgebung, und wir waren weit weg von einem Arzt. Und sie sahen mich, und ich konnte nicht sprechen oder dergleichen. Und ich hielt das Blut fest. So, ich nahm es weg und spritzte alles über einen Bruder, der dort stand, und ich tat es zurück. Ich sagte, Herr Jesus, in meinem Herzen, du bist mein Heiler. Ich nahm meine Hand herunter. Sie war ruhig. Was war also los? Das Gewehr versuchte, eine Patrone zu verschießen, die eigentlich nicht für das Gewehr gemacht war. Wäre die Waffe von Anfang an für eine Weatherby Magnum gebaut worden, wäre sie nicht explodiert. Aber es wurde versucht, eine Weatherby mit einem Winchester-Gewehr zu schießen. Und das funktioniert nicht. Und ihr seht die Narben hier und über meinen Augen. Und 15 Stücke gingen direkt unter das Augenlicht. Als der Arzt in mein Auge schaute, schrieb er meinem Freund, dem Arzt, zurück. Er sagte, das Einzige, was ich weiß, ist, dass Gott mit seinem Diener auf dieser Bank saß. Dieser Mann war bei ihm, draußen, der das Sagen hatte. Man hätte ihn eigentlich von der Hüfte abwärts finden können. Er sagte, Gott war mit ihm. Er sagte, der Schuss, die Teile des Zündmechanismus, 15 Teile hinter dem Augapfel, direkt unter dem Visier. Niemals störte mich das ein bisschen. 2 oder 3 Tage später sah das Gesicht aus wie ein Hamburger. Es war ganz ausgetrocknet und weg. Aber woran lag es? Es lag daran, dass es eine Patrone in einer Waffe war, für die sie nicht gemacht war. Es hatte sich ein Druck aufgebaut. Wäre das Gewehr dafür gemacht gewesen und in dieser Halterung, in der die Patrone aus dem Magazin in den Lauf, das Patronenlager, geschoben wird, wenn das Patronenlager richtig gemacht worden wäre, hätte es den Druck gehalten. Und der Druck geht auf diese Weise raus. Aber stattdessen war sie locker. Und dieser Druck, da die Hülse schwächer war als der Lauf, flog natürlich in diese Richtung und schlug die Waffe in diese Richtung zurück. Der Lauf wurde nicht zerstört. Er wurde einfach weggesprengt. Natürlich hat es alles um ihn herum weggerissen. Es konnte nicht mehr benutzt werden. Aber die Hülse steckte noch im Lauf. Seht ihr? Es war nicht. Wäre es eine überladene Patrone gewesen, wäre der Lauf geplatzt. Aber hier, an der dicksten Stelle des Geschützes, schlug es in diese Richtung zurück und löste das Gewehrschloss. Wäre es eine Weatherby Magnum gewesen, wäre sie nicht explodiert. Es wurde versucht, etwas in etwas hineinzustecken, das dort nicht hingehörte. Das ist die Art und Weise einer christlichen Erfahrung, wenn Menschen versuchen, ein kaltes, formales Bekenntnis in eine kraftvolle, pfingstliche Gemeinde oder Erfahrung zu stecken. Es sei denn, diese Person ist von Grund auf aufgebaut, wiedergeboren, wiederhergestellt. Die Nachahmer von heute, die herumlaufen und versuchen, das Zungenreden nachzuahmen, versuchen, dies und jenes nachzuahmen, die Gaben, wenn sie nicht wiedergeboren sind. Und wenn sie wiedergeboren sind, können sie sich nicht als solche ausgeben, weil sie für diese Dinge geschaffen wurden. Sie sind wiedergeboren, wiederhergestellt, neu gestaltet. Nicht nur etwas, das zusammengeflickt wurde und sich die Hände geschüttelt hat und ein paar Mal um den Altar getanzt ist und sagt, ich habe es verstanden. Es ist etwas, das neu modelliert und erneuert wurde und eine neue Kreatur geworden ist. Dann kann es dem Druck der Verfolgung und den Dingen, die auf das geistliche Leben folgen, standhalten. Ihr müsst so gemacht und gebaut sein, dass ihr dem Druck standhalten könnt. Und nur eine Sache kann das tun. Das ist, wenn du in Gottes Formungshaus kommst und niedergerissen und wiederhergestellt wirst, eine neue Kreatur in Christus Jesus. Vor nicht allzu langer Zeit war ich im Krankenhaus und wollte für eine Frau beten, und eine andere Lady lag neben ihr. Ich sah sie ganz nervös, und ich begann, über das Gebet zu sprechen, und ich sagte: »Nun, wir beugen unsere Köpfe zum Gebet«, sagte ich. Sie sagte: »Warte einen Moment, wartet einen Moment, wartet einen Moment, zieh den Vorhang zu.« Ich sagte: »Ja, Madame.« Ich sagte: »Ich wollte nur beten.« Und sie sagte: »Zieh den Vorhang zu.« Ich sagte: »Ja, Madame.« »Sind Sie nicht gläubig?« Und sie sagte: »Wir sind Methodisten.« Ich sagte: »Nun, das drückt aus, worum ich gebeten habe. Seht ihr?« »Ja, ja, ja.« »Seht?« »Ja.« Ich habe sie nie gefragt, zu welcher Loge sie gehört. Ich fragte sie, ob sie gläubig ist. Seht ihr? Alle diese Logen bringen uns durcheinander. Du kannst nicht der Gemeinde beitreten. So etwas gibt es nicht. Ihr könnt der Loge beitreten. Ihr könnt der Methodistenloge, der Baptistenloge, der Presbyterianerloge oder der Pfingstloge beitreten, aber man kann nicht der Gemeinde beitreten. Man muss in sie hineingeboren werden. Das ist der Grund, warum es so viel Aufruhr gibt. Seht ihr? Der Druck baut sich auf, und schon ist man dabei. Man sagt: »Nun, ich gehöre dazu.« Aber das bedeutet nicht. Man muss vom Boden aufstehen, um dem Druck dieses Tages standzuhalten. Wenn Gott seine große Kraft des Heiligen Geistes dorthin schickt, solltest du besser wissen, was du tust. Du solltest besser darauf vorbereitet sein. Nun, wenn ihr etwas aufbohrt und sagt: »Ich habe die ganze Nacht auf ein Geschenk gewartet«, dann solltet ihr vorsichtig sein. Es könnte explodieren. Seht ihr? Und es würde nach hinten losgehen. Ich kam in ein Krankenhaus und dachte, ich würde eines Abends nach unten kommen, und da wurde ich geschickt. Es war der Ruf von Bruder Neville, dem Pastor, und ich nahm ihn an, denn ich kam aus Louisville. Es hieß, die Lady sei sehr ernst. Ich fuhr zum Krankenhaus in Jeffersonville, und dort lag eine Frau. Und ich, sie sagten mir: »Gehen Sie in Zimmer 322. Die Lady war dort. Ich ging hinein. Ich sagte: »Ist hier ein Viererbettzimmer?« Ich fragte: »Ist hier eine Lady, so und so?« »Nein, sie ist nicht hier.« Ich sagte: »Ich habe mich wohl geirrt. Entschuldigt mich.« Und ich ging wieder hinaus. Und die Krankenschwester kam den Flur entlang und hatte es ziemlich eilig. Ich sagte: »Lady, könnten Sie mir sagen, ob eine bestimmte Lady hier oben auf der Station ist oder wo sie sich befindet?« Sie sagte: »Ich habe keine Zeit für solche Dinge. Und siehst du nicht, dass ich es eilig habe?« Ich sagte: »Verzeihen Sie mir.« Ich ging zur Rezeption, und die Lady saß dort an der Rezeption, eine Krankenschwester. Und ich sagte: »Sie schrieb gerade etwas auf.« Ich wartete weiter. Sie sah zu mir auf und schrieb einfach weiter. Nun, ich wartete ein paar Minuten. Ich sagte: »Guten Abend.« Sie hat kein Wort gesagt. Und ich dachte: »Gut?« Ich sagte: »Können Sie mir sagen, wo eine gewisse Lady ist?« »Ich bin ein Prediger. Man hat mich an einen bestimmten Ort geschickt, in Zimmer 322, sagte man mir. Und sie sagte: »Gut, dann geht zu Zimmer 322. Und ich sagte: »Lady, ich war schon in Zimmer 3. Sie sagte: »Warum fragt ihr mich dann? Wenden Sie sich an die Rezeption im Erdgeschoss.« Ich sagte: »Gut, danke.« Ich ging die Treppe hinunter und kam dort an. Und ich fragte die Krankenschwester auf der Etage. Sie wusste nichts davon. Da kam ein kleiner Arzt durch die Etage mit seinen Stethoskopen in der Hand und wirbelte damit herum. Etwa so. Kleines, ich habe noch nie so einen dicken Mann gesehen. Er war, ehrlich gesagt, Ich glaube, er war breiter, als er lang war. Er ging, oder besser gesagt, er war eher groß. Er ging also hinunter und wirbelte diese Stethoskope in seinen Händen herum. Und ich sagte, »Entschuldigen Sie, Doktor, können Sie mir sagen, wo...« Er sagte, »Ja, ja, es ist auf der Rückseite, in diese Richtung«, sagte er. »Vielen Dank.« Ich ging in die andere Richtung weiter. Ich dachte, »Nun, was soll ich jetzt tun?« Und er ging hinunter, setzte sich hinter den Schreibtisch. Und ich sah sonst niemanden. Ich dachte, ich könnte genauso gut auf ihn zugehen und ihn noch einmal fragen. Ich sagte, »Verzeihen Sie.« Er schaute nur auf etwas anderes, wisst ihr? Und ich sagte, »Hat der...« »Ich möchte wissen, wo das Zimmer...« Er sagte, »Es ist da hinten.« Ich sagte, »Zimmer 222. Ich weiß nicht, wo ich lang muss.« Er sagte, »Geh einfach da lang und dann da lang. Du wirst es finden.« »Was ist das?« »Druck. Seht ihr? Druck hat sich aufgebaut. Vielleicht kam er aus der Chirurgie. Vielleicht dachte er, er hätte, dass ich ihn das nicht fragen sollte. Es war außerhalb der Besuchszeit, das stimmt. Also dachte er, nur ein Prediger, lass ihn gehen. Seht ihr? Die Welt ist nur auf Druck aufgebaut. Eines Tages wird sie explodieren. Die Welt ist voller Druck und die Ärzte wissen nicht, was sie dagegen tun sollen. Die Psychiater haben Psychiater, die sie behandeln. Das ist richtig. Sie haben die Antwort nicht, aber Gott hat sie. Gott hat die Antwort auf all das. Im Alten Testament hieß es Zahn um Zahn und Auge um Auge, wenn ein Mensch etwas Unrechtes getan hatte. Und wenn dieser Mensch etwas Unrechtes tat, hatte er einen Ort der Zuflucht. Ich glaube, Josua hatte Häuser der Zuflucht gebaut. Und wenn die Menschen etwas Unrechtes taten und getötet werden sollten, hatten sie einen Zufluchtsort, zu dem dieser Mann fliehen konnte. Diese Stadt der Zuflucht. Und er war in Sicherheit, wenn seine Verfolger ihn nicht einholten, bevor er dort ankam. Er. Aber wenn die Verfolger ihn überholten, töteten sie ihn auf dem Weg. Aber wenn er dort ankam und dieses Verbrechen nicht willentlich begangen hatte und seinen Fall begründen und zeigen konnte, dass es ihm leid tat, dann konnte er in diese Stadt der Zuflucht gebracht werden, und die Verfolger konnten die Stadt nicht betreten. Nein, er war in Sicherheit. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein, zu wissen, dass man etwas getan hat, das falsch war, und man weiß, dass es falsch war, aber es gibt einen Ort, an dem man sich keine Sorgen mehr machen muss. Man kann an diesen Ort gehen und ist sicher. Nun, wenn der Mann es absichtlich getan hat, nun, dann musste er konnte nicht reinkommen. Wenn er vorsätzlich einen Mord begangen hätte, wurde ihm am Tor der Prozess gemacht. Und das ist, aber der Mann, der wollte und es nicht vorsätzlich getan hatte. Ebenso wie ich ein Beispiel dafür gebe, wenn ein Mann etwas Falsches getan hat und es ihm wirklich leid tut, dass er gesündigt hat, dann gibt es einen Ort der Zuflucht. Aber wenn es ihm einfach egal ist, dann gibt es keinen Ort für ihn, weil er es nicht akzeptieren will. Er hat Böses getan und er wollte es. Dann gibt es keine Möglichkeit für ihn. Und das ist auch heute noch so. Und dann, die Sache war, wenn er Unrecht getan hat, muss er einen Zufluchtsort wollen. Er muss dort sein wollen. Und das ist ein sehr guter Typus für die Gemeinde heute und für die Menschen. Ein Mensch muss einen Zufluchtsort haben wollen. Man muss das Gefühl haben, dass man es braucht. Aber wenn ihr meint, dass ihr eure eigenen Kämpfe ausfechten wollt, nur zu. Seht ihr? Aber ihr werdet sicher von euren Verfolgern erwischt werden. Aber eines Tages wird es dich finden. Aber wenn du einen Platz willst... Und dann, wenn der Mann einen Platz will und einen Platz gefunden hat, muss er bereit sein, dort zu bleiben. Du gehst nicht mehr weg. Du bleibst dort, und dann ist man sicher, solange man dort ist. Oh, was für eine Erleichterung muss das gewesen sein, einen Platz zu finden. Sobald du durch die Tore gehst und die Tore sich hinter dir schließen, wäre ich zufrieden. Ja, er muss dort bleiben wollen, nicht jammern, herumlaufen und sagen, »Oh, warum bin ich jemals hierher gekommen?« Nun, das ist genau die Art, wie die Leute heute tun. Sie sagen, sie wollen frei sein von den Sorgen der Welt. Und dann kommen sie in die, unter die Gläubigen. Und dann sagen sie, nun, wenn ich dies aufgeben muss, wenn ich das tun muss, wenn ich den Zehnten zahlen muss, wenn ich diese und diese anderen Dinge tun muss, wie, oh mein, was, seht ihr? Dann wurde der Mann, der sich beklagte, wieder hinausgeworfen, um für sich selbst zu arbeiten. Aber wenn er will, er muss zufrieden sein und darf sich nicht beschweren. Oh, wie ich es liebe, das zu sagen. Ich möchte nie mehr hinausgehen. Oh, es ist himmlisch für mich, an himmlischen Örtern in Christus Jesus zu sitzen, mit Männern und Frauen, die für ihr Leben aus den Dingen der Welt geflohen sind und ihre Seele in einem Hafen der Ruhe verankert haben. Oh, welch eine Gemeinschaft! Oh, welch göttliche Freude! Sich auf seinen immerwährenden Arm stützen. Der Druck ist weg. Ich fürchte mich vor nichts. Amen. Denn ich bin in Christus geborgen. Er ist ein mächtiger Turm. Die Gerechten laufen zu ihm und sind sicher. Er ist ein Fels in einem erschöpften Land, eine Zuflucht in der Zeit des Sturms. Was für ein Ort, an dem man sein kann. Ich sehe nichts, worüber ich mich beschweren könnte. Das Einzige, worüber ich mich beschweren kann, ist, warum ich es nicht schon viel früher getan habe. Ich habe gewartet, bis ich etwa 19, 20 Jahre alt war. Ich hätte es tun sollen. Neulich traf mich ein junger Mann, und ich sprach über diesen Skandal der Frauen auf der Straße, die mit diesen Kleidern wie Männer aussehen. Und ich habe ziemlich heftig darüber gesprochen. Ein junger Mann kam mir vor der Tür entgegen. Er sagte, »Nur eine Minute.« Und er machte diesen Rummel hier. Ihr wisst schon, verdrehen, seine Beine schlagen und so weiter. Ich sagte, »Das ist Irrsinn.« Und ich sagte, »Ein echter Christ, wenn das in seinem Herzen ist und er behauptet, ein Christ zu sein, dann zeigt er durch seine Früchte, was er ist. Es zeugt von Leere, wenn ein Mann oder eine Frau versucht, sich mit dem Zeug der Welt, dem Aas der Welt, zu befriedigen, wenn Zion voller Schönheit und Kraft ist. Zufrieden sein, um den Druck loszuwerden. Warum sollte man Engelsnahrung gegen ägyptische Knoblauchzehen austauschen, wie Israel es wollte? Oh, es gibt einen Ort, um den Druck abzulassen. Kommt dorthin, und ihr seid sicher, wenn ihr dort hineingeht. Was für eine wunderbare Sache ist es, das zu wissen. In Ordnung. Kein Jammern. Dieser junge Mann sagte zu mir, »Sieh mal, Herr Branham.« Er sagte, »Sie sind ein Mann, 50 Jahre alt.« Er sagte, »Sie sehen die Schönheit der Frauen nicht, wenn sie diese gehen sehen.« Ich sagte, »Er sagte, wenn du in meinem Alter wärst.« Er war ungefähr 25. Er sagte, »Wenn sie in meinem Alter wären, würden sie das ganz anders sehen.« Ich sagte, ich habe dasselbe Evangelium gepredigt, Jahre jünger, als Sie jetzt sind. Ich habe gerade etwas gefunden, das mich befriedigt. Etwas, das wirklich ist. Etwas, das alles andere blind macht. Ich bin im Inneren eines Turms. Ich habe keine Lust, auch nur hinauszuschauen. Wer seine Hände an den Pflug legt und sich sogar umdreht, um zurückzuschauen, ist des Pflügens nicht würdig. Was für ein Ort, um zu kommen. Ja, draußen stirbst du, drinnen bist du sicher. Komm einfach rein und lass den Druck ab. Das ist das Beste, was man tun kann. Und Christus ist unser Turm, ja, der von Gott bereitgestellte Ort der Sicherheit. Josua baute diese Häuser und diese Zufluchtsstätte, und Gott hat uns eine Stadt der Zuflucht gebaut, und zwar in seinem Sohn. Jesus Christus, der Name des Herrn ist ein mächtiger Turm. Die Gerechten laufen hinein und sind in Sicherheit. Du sagst jetzt, was ist, wenn du da drinnen krank wirst? Er trug unsere Krankheit in diesem Turm, in dem wir sind. Er trug unsere Krankheit in seinem Körper. Wir haben. Nun, sagt ihr, was ist, wenn ihr müde werdet, wenn ihr da drinnen seid, mit all den Sorgen und Dingen? Werft eure Sorgen auf ihn. Das steht an jeder Wand und an jeder Tür. Werft eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Vertraut auf sein verheißenes Wort. Seine Worte sind auf unser Herz geschrieben. Unsere Herzen sind die Schalen seines Wortes, wie Martha und Maria und alle anderen. Seht ihr? Selbst der Tod macht dir hier drin keine Sorgen, wenn du im Herrn bist. Und warum? Er ist von den Toten auferstanden. Darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Der Tod kommt, wie bei der kleinen Schwester, von der wir gesprochen haben. Wenn es Zeit ist zu gehen, dann gehen wir. So ist es richtig. Und was machst du? Tausche dieses alte, elende Gerippe, das wir haben, gegen einen unsterblichen Leib, der seinem eigenen, herrlichen Leib gleich ist. Wer würde nicht dieses Pesthaus gegen so etwas eintauschen? Nennt mir jemanden, der das nicht tun würde. Ein älterer Mensch, ein jüngerer Mensch, egal, ob man erst 15 oder 12 Jahre alt ist, der Tod steht vor der Tür. Man weiß nicht, wann es soweit ist. Das menschliche Herz, das so schlägt, muss eines Tages aufhören. Und es könnte aufhören, wenn du 10 oder 12 Jahre alt bist. Das tut es, zu Tausenden, jeden Tag. Aber hier drin, in diesem, dieser Körper, gegen den wir ihn austauschen werden, wird nicht vom Blut pulsiert. Das tut der Heilige Geist, und dieser kann nicht sterben. Er ist unsterblich, ewig und kann nicht sterben. Was für eine Verheißung! Ja, sogar der Tod hält. Sieh dir Israel an. Es kam ein Todesregen über Ägypten, und Gott traf eine Vorsorge. Er schuf eine Zuflucht für sie. Er sagte, nimm ein Lamm und schlachte es, und streich das Blut an den Türpfosten und an die Tür. Und wenn ich das Blut sehe, werde ich vorüberziehen. Ägypten lachte darüber, aber es war ein von Gott vorbereiteter Weg vor dem Tod. Und jetzt, als diese großen dunklen Schwingen des Todes durch die Stadt und eine Stadt nach der anderen über ganz Ägypten hinwegfegten und der Tod in jedes Haus einzog und die Schreie hochkamen, kann ich Israel sehen, wie es sich entspannt, den Druck ablässt. Der kleine Junge könnte auf seinen Vater zugehen und sagen, »Papa, ich habe gerade den Läufer gehört, der durch die Straße lief. Der kleine Johnny, mit dem ich da unten gespielt habe, ist tot. Und Papa, ich bin dein Erstgeborener.« Seht, wie der alte Vater aufsteht, seine Brille abnimmt, seine Bibel hinlegt und sagt, »Komm her, mein Sohn.« »Papa, er kommt die Straße runter.« »Lass den Druck los, mein Sohn. Komm mal kurz her. Siehst du das Blut?« »Ja, ich sehe es, Papa.« »Nun, lass den Druck ab.« »Junior, du musst nicht mit deinem heißen Schlitten über die Straße rasen. Du brauchst diese Dinge nicht zu tun. Untersuche einfach, ob das Blut da ist. Lass den Druck ab. Wenn der Tod an die Tür klopft, kann er nichts tun.« Kein Druck bei Israel. Sie konnten den Druck ablassen, weil sie sicher unter dem Blut waren. Oh mei, in der großen Nacht des Passafestes müssen sie ruhig gewesen sein, den Druck abgelassen haben, denn sie konnten nachsehen und sehen, dass sie das Blut hatten. Und als sie das Blut sahen, wussten sie, dass er versprochen hatte, dass er hinübergehen würde. Oh, nachdem sie alle Anweisungen Gottes befolgt hatten, versprach Gott, über sie hinwegzugehen. Was für ein Bild ist das für die Gemeinde heute? Ich werde mich beeilen, aber ich muss das hier nur kurz festhalten. Heute gehen wir ständig von einer Gemeinde zur anderen, nehmen unsere Papiere von einer Gemeinde, unsere Briefe, in die andere mit. Wenn die Methodisten etwas nicht tun, was eurer Meinung nach nicht getan werden sollte, bringt ihr es zu den Baptisten, von den Baptisten zu den Presbyterianern, von einer zur anderen. Seht ihr, was ist das Problem? Das zeigt nur, dass ihr noch nie an diesem Punkt angelangt seid. Ihr seid noch nicht so weit, dass ihr den Druck ablassen könnt. Seht ihr? Du schaust auf etwas, das du nicht anschauen solltest. Christen, die von einer Glaubensgemeinschaft zur anderen wechseln, zeigen, dass sie nie an diesem Ort angekommen sind. Seht ihr? Irgendwann gehen sie weg auf Seminare. Das ist schon in Ordnung. Und sie lernen das Wort Gottes, so gut sie können. Sie kommen nach Hause und versuchen, das Wort so nahe wie möglich an ihre Glaubensgemeinschaft heranzutragen. Und das ist gut so. Aber das ist es nicht. Nicht sein Wort zu kennen, sondern ihn zu kennen. Ihn. Ja, sicher. Es geht nicht darum, wie viel vom Wort Gottes ihr kennt, wie gut eine Gemeinde ist, die wir haben, was unsere Glaubensgemeinschaft für die Welt bedeutet, wie viele Freistellungen wir dadurch bekommen haben und wie viel Gemeinschaft wir mit der Welt haben, was für eine Menge Leute wir haben. Es geht um dich. Stehst du unter dem Blut? Wenn du als Einzelperson unter dem Blut stehst, ist es mir egal, ob alle in der Versammlung falsch liegen. Du bist trotzdem gesichert. Du stehst unter dem Blut. Manchmal hat Gott dich in eine Gemeinde gestellt, die falsch ist, um etwas Licht zu bringen. Springt nicht auf, bringt einfach weiter von Ort zu Ort, von einer Sache zur anderen. Bleib einfach unter dem Blut. Geh auf die Flucht, dann ist deine Sicherheit weg. Bleib unter dem Blut. Der Name ist ein mächtiger Turm. Die Gerechten laufen hinein und sie sind sicher. Lass den Druck los. Wir sehen ihn in den Stunden, in denen wir wissen, dass es Menschen gibt, die unter diesem Blut stehen. Wir sehen, wie es gerechtfertigt wird. Wir sehen Gott, was er tut, um seine Gemeinde zu rechtfertigen. Er verspricht uns alles, wenn wir in diesem Turm sind. Alles, was ihr in meinem Namen erbittet, das will ich tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, so bittet, was ihr wollt, so wird's euch geschehen. Was für ein Ort! Es steht geschrieben, alles, was ihr tut, das tut in meinem Namen, nicht im Namen der Gemeinde. Sie sagen, nun, ich gebe ein Zeugnis, weil ich heute Abend dankbar bin, dass ich Presbyterianer bin. Ich bin dankbar, dass ich Pfingstler bin. Ich bin dankbar, dass ich zu Christus gehöre. Seht ihr? Der Name des Herrn ist ein mächtiger Turm. Seht ihr? Die Gerechten laufen in ihn hinein und sind sicher. Dann haben wir in seinem Namen Gemeinschaft. Nun, wenn wir hier rausgehen und einer sagt, ich gehöre zur Gemeinde Gottes. Ich glaube, das ist die Gemeinde Gottes. Und der andere sagt, ich gehöre zu den Versammlungen. Nun, das könnte eine Reibung ergeben. Der eine sagt, ich gehöre zu den Vereinigten, der andere sagt, ich gehöre zu etwas anderem, der Einheit oder was auch immer es ist. Wenn ihr euch auf diese Weise streitet, werdet ihr euch streiten. Aber wenn du tatsächlich diesen Turm erreicht hast, egal zu welcher Gruppe du gehörst, dann stehst du unter dem Blut. Und das ist der einzige Ort, an dem du Gemeinschaft haben kannst, während das Blut Jesu Christi, Gottes Sohn, uns von aller Sünde reinigt. Dann haben wir Gemeinschaft, einer mit dem anderen. Was für eine Gemeinschaft ist das? Wir können hinübergreifen und die Gemeinde Gottes, die Assemblies of God, die Oneness of God und was auch immer es sein mag, mitnehmen, egal was es ist. Dort haben wir Gemeinsamkeiten. Wir haben Christus, und Christus ist unsere Zuflucht. Jeder einzelne von uns, ob er Baptist, Presbyterianer, Lutheraner, Katholik oder was auch immer ist, wenn er unter diesem Blut steht, könnt ihr mit ihm Gemeinschaft haben, denn ihr seid eins. Ihr seid in dieser göttlichen Gemeinschaft Christi. Oh, was für eine großartige Sache! Jesaja hat es beschrieben. Er ist ein Fels in einem erschöpften Land. Das ist diese Art von Land, wo er so besorgt ist, dass die Leute nicht wissen, was sie tun sollen. Sie sagen, nun, ist das richtig? Ist das richtig? Christus ist richtig. Ist das der Weg? Ist das der Weg? Er sagte, ich bin der Weg. Was ist die Wahrheit? Dies oder das? Jesus sagte, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Seht ihr? Wir haben aufgehört, uns darüber Gedanken zu machen. Dieser Weg baut Druck auf. Sie fragen, hat der Methodist recht? Ist der Presbyterianer der Richtige? Meine Mutter war dies und meine, aber Christus war dein Herr. Seht ihr? Egal was es ist, man baut Druck auf und das macht einen wütend. Seht ihr? Wenn man nur von seiner Organisation abhängt, wird man unruhig. Ihr versucht, eure Organisation aufzubauen. Aber wenn ihr in Christus seid, lasst ihr den Druck einfach los. Amen. Es gibt einfach Nahrung für uns alle. Meine Güte! Jakob grub einen Brunnen, und die Philister liefen vor ihm weg. Ich glaube, er nannte ihn Zwietracht. Ich habe den Namen vergessen. War es so? Und er grub noch einen, und sie liefen ihm davon. Und er nannte ihn Bosheit, oder so. Dann grub er noch einen Brunnen. Er sagte, da ist Platz für uns alle. Lasst uns alle reinkommen. Ich glaube, wir müssen um diesen dritten Brunnen herumkommen. So in, der einzige Weg, wie wir das tun können, ist unter dem Blut. Dann kann der Methodist hierher kommen und sich genauso zu Hause fühlen wie ein Pfingstler. Ja, mein Herr, ein Methodistenpastor, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, könnte jeden Pfingstler im Land mitnehmen und sich dort zu Hause fühlen. Und wir können miteinander zu Hause sein, nicht weil wir sagen, ihr Methodisten, ihr Pfingstler, wenn ihr sagt, ihr seid alle Christen, Amen. Oh, das ist das Wichtigste. Dann haben wir Gemeinschaft und können einfach den Druck ablassen. Das gefällt mir. Dann baut sich kein Druck auf. Es ist uns egal, zu welcher Organisation du gehörst, welche Marke du trägst. Ich habe früher Rinder gehütet, in Klammer, leere Stelle auf dem Band, Klammer zu, im Tal des Troublesome River, und wenn man 2 Tonnen Heu aufziehen kann auf dieser Ranch, dann kann man eine Kuh auf die Weide stellen. Und einige dieser Männer haben 1000, 2000 Stück Vieh. Grimes war da oben, die Bar, Diamond Bar. Unsere war der alte Turkey Track. Sie hatten viele Brandzeichen, vielleicht 20 oder 30, rauf und runter, die Gesellschaft, die sie hatten. Dann gibt es einen Treibzaun, der das Vieh auf dem Weg zum Canyon zurück in den Nationalforst treibt und es dort oben hält. Und dann reiten die Reiter durch den Sommer und treiben so viele Bullen, so viele Kühe und so weiter. Dann haben wir, sie haben einen Treibzaun und der Ranger steht da, um die Rinder zu kontrollieren, wenn sie durchgehen. Manchmal versammeln wir uns im Frühjahr, wenn wir das Vieh hochbringen. Und es gibt buchstäblich Tausende von Rindern, die das Tal hinauf und hinunter treiben. Und wie oft habe ich dort gesessen, mein Bein um das Horn des Sattels geschlungen und dem Ranger zugesehen, wie er dort stand. Er kontrolliert die Rinder, wenn sie durchkommen. Nun, mir ist aufgefallen, dass da ungefähr viele verschiedene Arten von Brandzeichen drin waren. Aber der Ranger hat nie das Brandzeichen bemerkt. Er achtete auf die Blutmarke, denn in diesen Wald kann nur ein reinrassiges Herford-Rind kommen. So bleiben die Zuchtrechte gewahrt. Seht ihr? Ich glaube, so wird es am Tag des jüngsten Gerichts auch sein. Gott wird nicht sagen, gehörtest du zu den Assemblies, der Gemeinde Gottes? Er wird auf die Blutmarke achten. Wenn ich das Blut sehe, werde ich über dich hinweggehen. Unabhängig von der Marke, die wir haben, bedeutet das gar nichts. Bist du ein Herford? Bist du registriert? Bist du ein wiedergeborener Christ, erfüllt mit dem Heiligen Geist, gewaschen in seinem Blut, das ist es, worauf Gott sich freuen wird an diesem Tag, wenn er diese Blutmarke sieht, wenn ich sehe, nicht, wenn ich das Brandzeichen sehe. Wenn ich die Blutmarke sehe, kannst du eintreten. Amen. Ich fange an, mich religiös zu fühlen. Hier ist es fast 12.30 Uhr und ich hätte schon vor 20 Minuten fertig sein sollen. Und ich fange gerade an, mich richtig religiös zu fühlen. Oh, Gott sei gelobt, wenn ich das Blut sehe, werde ich an dir vorübergehen. Und jetzt noch ein oder zwei Minuten, wenn ihr wollt. Ich habe gehört, dass es eine bestimmte Art von Adler gibt. Viele von euch Tonbandleuten haben meine Botschaft. Der Adler wirbelt sein Nest auf, erhalten. Und ich habe mich mit Adlern beschäftigt. Ich mag Adler. Ich weiß, sie halten ihn für einen alten Knacker. Aber er war aus einem bestimmten Grund hier. Wenn ich zum Beispiel, ich sagte neulich zu meiner Frau, ihr habt doch alle im Life Magazine gesehen, wie sie letztes Jahr 400 und irgendwas 1000 Kojoten getötet haben, indem sie sie einfach abgeschossen haben. Sie haben einen Haufen Hausschweine, die hier unten wild geworden sind. Die werden sie einfach nehmen, mit Flugzeugen reinfliegen und mit Maschinengewehren abschießen. Das ist Mord. Das ist nicht richtig. Es ist nicht richtig. Der Kojote kann nichts dafür, dass er ein Kojote ist. Er muss töten, um zu essen. Man sagt oft, er tötet die Lämmer und so weiter. Wenn dieser faule Haufen Hirten da oben, wenn die Mutterschafe lammen, wenn sie da rausgingen und sich um die Mutterschafe kümmern würden, anstatt bis 10 oder 11 Uhr zu schlafen, hätte der Kojote einen besseren Namen. Ja, das stimmt. Er ist nicht Don L., die Maske über seinem Gesicht. Er ist ein Kojote. Sicher doch. Ich habe schon Menschen gesehen, die schlimmer waren als er. Aber... Und der Bär. Sie reden immer über den Bären. Er ist ein Mörder. Er tötet die Kälber. Ich jage, seit ich ein kleiner Junge war. Und ich habe noch nie einen Bären gesehen, der ein Kalb tötet. Natürlich würde er es tun, wenn er am Verhungern wäre. Du würdest dasselbe tun. Vergiss nicht, du musst töten, um zu essen. Und jeden Tag, heute, wenn du lebst, muss etwas sterben, damit du leben kannst. Du tötest eine Kuh. Sie ist gestorben. Du tötest das Schaf. Es ist gestorben. Sag, ich esse kein Fleisch. Nun, irgendwas ist auf jeden Fall gestorben. Wenn du eine Kartoffel isst, ist sie gestorben. Es ist ein Leben. Wenn du Grünzeug isst, ist es gestorben. Es ist ein Leben. Und ein Mensch kann nur von toter Substanz leben. Nun, versteh doch. Und wenn etwas sterben musste, damit du körperlich leben kannst, ist es dann nicht nur vernünftig, dass etwas sterben musste, damit du geistig leben kannst? Christus ist gestorben. Nicht ein Glaubensbekenntnis, sondern ein Leben, das von Christus kommt. Wir leben ewig durch Christus. Dieser Adler, das ist ein großer Vogel. Ich bin nicht. Ich habe keine Zeit, ihn zu entfalten, was er tut und wie er sein Nest baut und wo er nicht wie sein konfessioneller Bruder, das Huhn, ein Scheunenscharrer ist. Er wird dafür sorgen, dass seine Kinder nicht gestört werden. Er geht sehr hoch hinaus. Kein Wiesel kann ihm oder seinen Jungen etwas anhaben. Kein Wunder, dass Gott sein Erbe mit einem Adler vergleicht. Er nennt sich ja selbst einen Adler, und wir sind Adlerkinder. Und der Adler ist kein Aasfresser. Er bekommt jeden Tag frisches Fleisch. Amen. Adlerfutter. Das ist es, was die Gemeinde haben muss. Nicht eine Erfahrung von vor 40 Jahren. Eine Erfahrung, die ich gerade jetzt habe. Etwas Frisches vom Himmel. Der alte Adler baut sein Nest weit oben in den Klippen, damit die Wiesel und so weiter es nicht bekommen. Sein konfessioneller Bruder, das Huhn, legt sein Nest in irgendeine alte Ritze im Zaun da unten, kratzt im Stall und alles andere. Aber nicht Adler. Das könnte er nicht essen. Seht ihr? Er ist weg. Das ist nichts für ihn. Dieser Adler, wenn er an einen bestimmten Ort kommt, die Bibel sagt, erneuert unsere Jugend wie der Adler. Ich habe mich oft gefragt, die Jugend erneuern? Wie kann das sein? Ich erinnere mich, das klingt, ich habe viel von eurer Zeit in Anspruch genommen, aber die erste Pfingstgruppe, mit der ich je zu tun hatte, waren zwei verschiedene Organisationen von diesen, gleichzeitig, und ich kam von einem Angelausflug und ging hinein. Ich sah diese Namen hier überall. Ich ging hinein. Ich hörte den schrecklichsten Lärm, und diese Leute sprangen, rannten und tanzten überall herum. Ich dachte, was ist das? Und er sagte, alle Minister heute Abend auf die Plattform. Wir waren ungefähr 300 Leute und gingen hinauf. Ich ging hinauf und ließ mich nieder. Er sagte, wir haben nicht die Zeit, dass ihr alle predigt. Sie sagten, wir wollen nur, dass ihr euren Namen sagt, wo ihr herkommt. Als ich dran war, sagte ich, William Branham, Evangelist, Jeffersonville, Indiana, und setzte mich. So hatte ich an diesem Tag einige gute Redner gehört, und das Erste, was man erfährt, sie mussten sie im Norden abhalten, damit die Farbigen kommen konnten. Es war ein nationaler Kongress, und sie mussten ihn im Norden abhalten, in diesen Tagen. Das ist etwa 25 Jahre her, schätze ich, oder mehr, und sie mussten sie dort oben abhalten, damit die Farbigen teilnehmen konnten. An jenem Abend dachte ich also, meine Güte, diese große Versammlung, die heute Abend stattfindet, wird einen ihrer bedeutendsten Redner hervorbringen. Natürlich haben wir Baptisten das so gemacht. So haben sie. Nach einer Weile stand in einer Ecke ein alter Farbiger, ein alter Dunkelhäutiger, mit einem kleinen weißen Wuschelkopf um seinen Hals. Und ich war ungefähr, ich schätze, 22, 23 Jahre alt, und sie trugen diese alten Predigermäntel, einen dieser altmodischen, hinten abgeschnittenen Mäntel, wie eine Schwalbe. Und der alte Kerl kam so herausgehumpelt, etwa 80 Jahre alt. Er stieg aus, um... Ich dachte, wie können Sie einen solchen Mann auf einem Kongress, wo etwa 1500 Leute versammelt sind, und einen Ihrer Redner auf diese Weise herausbringen? Der alte Mann kam heraus. Er sagte, nun, sagte er, ich werde es euch sagen. Er sagte, ich möchte heute Abend meinen Text aus Hiob nehmen. Wo warst du, als ich den Grundstein der Welt legte, als die Morgensterne miteinander sangen und die Söhne Gottes jubelten? Ich hörte all den Predigern an diesem Tag zu, wie sie das Leben Christi in die Heilige Schrift einordneten. Wie schön! Ich dachte, dass an diesem Tag einige echte Redner gesprochen hatte. Ich dachte, dieser arme, alte, verkrüppelte Kerl. Nun, er sprach nie über das, was auf der Erde vor sich ging. Er sprach über das, was im Himmel vor sich ging. Und er nahm ihn dort hinauf, etwa 10 Millionen Jahre vor Grundlegung der Welt, und brachte ihm den horizontalen Regenbogen und die Wiederkunft. Es dauerte keine 2 Minuten, das zu tun. Und als er das tat, traf ihn der Geist. Er sprang in die Luft, schlug die Fersen zusammen und sagte, Ehre sei Gott. Er sagte, ihr habt hier nicht genug Platz für mich, um zu predigen, und trottete von der Plattform. Ich dachte, das ist es, was ich will. Wenn das einen alten Mann dazu bringt, sich so zu verhalten, was würde es dann bei mir bewirken? Seine Jugend erneuern. Er hatte ja mehr Platz als wir hier oben, mit Chor und allem, und doch hatten sie nicht genug Platz, um ihn zu halten, als der Geist ihn traf. Ich sagte, das ist es, was ich will. Das ist es, was ich will. Dieser alte Adler, er bekommt eine Kruste über sein Gesicht und seinen Kopf, wenn er alt wird. Er kann kaum noch essen. Er wird schwach. Sein Mund geht nicht mehr richtig auf. Er wird fast blind. Und wenn diese Kruste an eine bestimmte Stelle über seinem Kopf kommt, fliegt er hoch in die Luft, setzt sich dorthin und schlägt mit dem Kopf gegen den Felsen. um die Kruste abzuklopfen, wenn er kann, und er rollt mit den Augen und schaut zurück. Er schlägt die Kruste ab. Oh, sie muss abfallen. Sie muss abfallen. Wenn nicht, wird er sterben. Er muss die Kruste aus seinem Gesicht und seinem Mund bekommen. Und er schlug seinen Kopf mal so, mal so. Er schlägt so lange, bis er die Kruste abschlägt. Und wenn er ihn gegen den Felsen schlägt, bis die Kruste abfällt, dann schreit er und wirft seine Flügel hin und her und freut sich, weil er weiß, dass er neue Federn bekommt. Er wird wieder seine Vitamine essen. Er wird seine Jugend erneuern. Und ich dachte, was für eine wunderbare Sache ist das für den Adler. Das ist gut. Aber ich kenne einen Felsen, zu dem ein Mann kommen kann und den er schlagen kann und der geschlagen werden kann, bis alle Zweifel verschwunden sind, bis die Sorgen und Kümmernisse der Welt verschwunden sind. Und wenn er die Kruste der Sünde um sich herum weggeschlagen hat, bis das Blut seine Seele geheiligt hat, dann ist ihm das ewige Leben sicher. Er kann sich einfach zurücklehnen und den Druck ablassen, denn das ewige Leben ist ihm sicher. Oh, Adler, heute, deshalb seid ihr hier, ihr seid Adlerkinder. Aber wenn die Kruste eurer Augen zu blenden beginnt, die Sorgen der Welt, oder wenn ihr die ganze Nahrung Gottes nicht einfach verschlingen könnt, dann lasst uns zu diesem Felsen in einem trostlosen Land kommen. Lasst uns dorthin kommen und auf den Altar schlagen, bis die Kruste aufgebrochen ist und unsere Augen wieder klar sehen können. Jesus und die Sorgen dieser Welt vergangen sind. Dann wird der Druck nachlassen. Er ist ein Fels in einem erschöpften Land, eine Zuflucht in Zeiten des Sturms, ein Zufluchtsort, ein Hort der Ruhe für die Müden. Lasst uns zu diesem Ort kommen. Beugen wir unsere Köpfe für einen Moment. Es tut mir leid, dass ich euch lange aufgehalten habe. Ich hatte noch 6 weitere Blätter mit diesen Notizen hier liegen. Kleine Gedanken und Bibelstellen, die ich verwenden wollte. Aber jetzt ist es Zeit. Oh, kleiner Adler, vielleicht ein kleines Mädchen, ein kleiner Junge oder vielleicht ein alter Mensch oder ein Mensch mittleren Alters. Warum bist du heute Morgen hier? Weil das, du wirklich ein Adler bist. Aber vielleicht haben dich die Sorgen des Lebens irgendwie umhergeschleudert. So ungefähr. Du hast den Durchblick verloren. Du weißt nicht mehr so genau, wo du deinen Fuß hinsetzen sollst. Lass uns jetzt einfach auf den Felsen zugehen. Oh, führe mich zu dem Felsen, der höher ist als ich. Lass mich an diesem Felsen liegen. Er ist eine Zuflucht in Zeiten des Sturms. Beginne jetzt, gegen die Tür zu schlagen, gegen die Tür dieses Felsens zu schlagen. Er wird sich öffnen. Die Kruste wird wegfliegen. Dann wird der Druck von dir abfallen und du kannst wieder zur Ruhe kommen. Der Druck ist weg. Du kannst in die Gemeinde kommen, egal worüber der Pastor predigt. Solange er sich an das Wort Gottes hält, wird es dich nicht verdammen. Du hast dich dort verankert. Du bist jetzt in Ordnung. Lasset uns beten. Herr Jesus, ich möchte noch einmal zum Ausdruck bringen, Herr, in Dankbarkeit, dass es einen kleinen Ort hier in Phoenix gibt und überall an verschiedenen Orten. Und dies ist einer von ihnen, zu dem ich selbst kommen kann und an dem ich Ruhe finde. Es gibt nichts, was mich bindet. Ich spreche einfach die Worte. Was für ein Ort ist das? Frei, aller Druck weg. Ich bin so dankbar dafür, Herr. O Herr, möge dieser große Felsen immer bei diesem Altar liegen, wo die kleinen, unentschlossenen Adler in der ganzen Stadt hineingehen können und an einen Ort geführt werden, der die Kruste der Welt von ihnen abschlägt, damit sie diese Gemeinschaft genießen können, indem sie den Druck loswerden, in diesen Tagen des atomaren Zeitalters, in denen die Welt Angst hat, jede Nation bebt, der Himmel erzittert, die ganze Natur schreit auf, die Welt selbst erzittert, weil sie in Stücke gesprengt werden könnte. Aber wir haben ein Königreich, das sich nicht bewegen lässt. Wir haben eine Stadt der Zuflucht. Wir haben ein Gosen, in dem die Sonne niemals untergehen wird. Gewähre es uns, Herr, Lass uns jetzt zu diesem Felsen kommen. Als kleines Kaninchen war die Geschichte von ihm, die Jagdhunde direkt hinter ihm. Er konnte ihren heißen Atem an seinen Füßen spüren. Noch ein oder zwei Sprünge, und der Hund würde den kleinen Kerl erwischen. Gleich würde er verschlungen werden. Aber nach einer Weile sah er ein Loch in einem Felsen, und er dachte, wenn ich nur an diesen Felsen herankomme, dann bin ich in Sicherheit. Gerade als der Hund den letzten Sprung auf ihn machte, spürte er seinen heißen Atem an seinen Fersen. Aber er rannte unter den Felsen. Dann konnte er sich absetzen und den Druck ablassen. Der Hund konnte den Felsen nicht durchkratzen. Herr Jesus, ich bete heute Morgen zu dir, Herr, dass, wenn einige dieser kleinen Kreaturen von dir aus der Sicherheitszone weggelaufen sind, sie den Atem der Höllenhunde spüren können, junge Frauen, junge Männer, die direkt hinter ihnen galoppieren und sehen, wie ihr Leben auf die andere Seite wegbricht. Mögen sie heute Morgen zu dieser Felsspalte eilen. Es gibt eine, die Gerechten laufen hinein und sind in Sicherheit. Gewähre es, Vater, durch Jesus, deinen Sohn. Während wir unsere Köpfe gebeugt haben und auch eure Herzen gebeugt sind, würdet ihr, wenn ihr heute Morgen nicht in diesem Felsen seid, eure Hand zu Gott erheben und sagen, Gott, lass mich jetzt in diese Sicherheitszone kommen, in der ich einfach den Druck ablassen kann. Ich bin ein wenig ermüdet. Ich fange an zu sehen, wie ich abgleite. Ich habe gespürt, wie ich wegkomme. Ich habe nicht mehr die Erfahrung, die ich früher hatte. Bring mich schnell zurück zum Felsen. Herr, würdet ihr einfach die Hand heben und sagen, bete für mich, Bruder Branham. Gott segne euch. Das ist gut, überall und jederzeit. Ah, das ist gut. Gott segne euch. Nimm mich zurück zum Felsen, Herr. Nimm mich zurück. Ich bin abgetrieben. Oh, lass mich nicht davon abtreiben. Lass mich, wenn ich esse, dann in der Nähe der Kluft. Lass mich in der Nähe bleiben, wo das Manna fällt. Ich brauche nicht hinauszugehen. Das Manna liegt direkt vor der Tür. Himmlischer Vater, du hast diese Gruppe von Händen gesehen. Ich bete, dass du ihnen ihren Wunsch erfüllen wirst. Möge all die Verkrustung, die sie jetzt zu blenden beginnt, Herr, während ihr Herz schlägt und ihr geistliches Herz schlägt, alle Zweifel, allen Unglauben, alle Verwirrung, alle Nervosität und die Frage, was dies oder jenes ist, alle Sorgen wegbrechen. Mögen sie gerade jetzt auf süße Weise feststellen, dass die Kruste gebrochen wird, wenn sie ihr Gebet gegen den Felsen hämmern. Möge Christus sie jetzt hoch hinaufbringen und sie auf eine Zinne setzen. Und sie können ihre kleinen, geistigen Flügel ausbreiten und sagen, ich bin frei, ich bin frei. Gewähre es, Vater, in Jesu Namen. Und gibt es hier heute Morgen welche, die sich in dieser Zuflucht befinden, die krank sind und nicht wissen, wie es weitergeht, und die sich in etwas verankern wollen, das ihnen Sicherheit gibt, das ihren Körper heilt und die im Gebet erinnert werden wollen? Erinnert euch einfach, nur ein Wort des Gebets, das ist alles. Setzt einen kleinen Pfosten dort, wo ihr euch niederlasst, und sagt, heute, an diesem Tag, wurde das Gebet des Glaubens für mich gebetet. Und jedes Mal, wenn ich diese Gemeinde betrete, werde ich mich daran erinnern, wo ich mich heute Morgen niedergelassen habe. Dort wurde das Gebet des Glaubens von der ganzen Gemeinde für mich gebetet. Ich werde jetzt gesund werden. Das ist es. Ich schaffe es. Hebt jetzt eure Hand und sagt, ich fahre jetzt meinen Posten ab. Gott segne euch. Denkt nun daran, dass ihr im Glauben den Pfosten einschlagt, genau jetzt, genau dort, wo ihr gerade steht. Heute, am Sonntag, dem 10., glaube ich, ist es, oder der 13. An diesem 13. Januar bete ich in dieser kleinen Gemeinde Gottes, an diesem Platz, das Gebet des Glaubens mit dem Prediger, mit dem Evangelisten und mit der Gemeinde. Einer betet für den anderen. Heute ist der Tag meiner Heilung, genau hier. Ich erledige das, genau hier, Herr. Ich bin dein Adler. Ich befinde mich in der Zufluchtszone. Ich habe ein Recht auf jeden erlösenden Segen, den er für mich erworben hat. Hier bin ich, genau hier und jetzt. Himmlischer Vater, ich bringe sie zu dir. Ich schließe mein Gebet mit eurem Gebet zusammen. Und nun erheben wir uns im Glauben von dieser Gemeinde über die Sphären, die Atmosphären, die Sphären und die Sphären, vorbei an den Sternen, dem Mond, die weiße Milchstraße hinauf, zum Thron Gottes, unseres Vaters. Der große Regenbogen über dem wunderschönen Elfenbeinaltar. Auf diesem Altar liegt ein blutendes Opfer, und wir schauen auf seinen Rücken, wie der Prophet es uns befahl, und sagte, durch seine Striemen sind wir geheilt. Vater, ich bringe jeden einzelnen von ihnen zu dir. Und er selbst sagte, wenn ihr den Vater um etwas in meinem Namen bittet, so werde ich es tun. Nun, Vater, Gott, ich bete für diese Kranken. Sie haben heute Morgen einen Pfosten heruntergefahren. Ich glaube es von ganzem Herzen. Dies ist die Stunde für das Gebet des Glaubens. Und ich glaube, während ich dich bitte, jeden einzelnen von ihnen zu heilen. Sie nehmen es an. Und hier fahren wir die Post, als Erinnerung daran, dass wir heute Morgen vor dem Thron Gottes waren. Es ist beschlossen. Gott hat das Versprechen gegeben. Nun, Herr, es steht im Markus, 11. Kapitel und im 22. und 23. Vers. Wenn du zu diesem Berg sagst, erhebe dich, so zweifle nicht in deinem Herzen, sondern glaube, dass das, was du gesagt hast, geschehen wird. So kannst du haben, was du gesagt hast. Herr, es ist gesagt worden, nun lass es geschehen. Im Namen des Herrn Jesus Christus nehme ich es für jeden Einzelnen und zu deiner Herrlichkeit an. Glaub nun von ganzem Herzen, und mit gesenktem Kopf singen wir dieses alte Lied der Gemeinde. Ich lieb ihn, weil er mich zuerst geliebt und mein Heil auf Golgatha erkauft hat. Akzeptiert ihr, dass eure Heilung, eure Erlösung, euer erneuerter Geist in das Haus der Zuflucht kommt? Nehmt ihr es an? Hebt eure Hand und sagt, ich nehme es an, ich glaube es. In diesem Augenblick tue ich es. In Ordnung, jetzt alle zusammen. Ich lieb ihn, lasst uns ihn anbeten. Ihn jetzt. Ich lieb. Danke, Herr, dass du mir die Schuppen von den Augen nimmst, denn er liebte mich zuerst. All meine Kälte ist nun verflogen, meine Krankheit ist verschwunden. Er kaufte meine Errettung auf Golgatha. Nun, während wir das wieder singen, möchte ich, dass ihr einfach die Hand von jemandem ergreift, vor euch, hinter euch, an eurer Seite. Sagt, Gott segne dich, Pilger, Bruder, Schwester. Ich bin froh, diese Gemeinschaft mit dir zu haben. Betet weiter für mich, wenn ihr das jetzt tut, während wir wieder singen. Ich, weil er mich zuerst geliebt hat und kaufte meine Erlösung auf Golgathas Pfahl. Bevor ich den Dienst an den Pastor übergebe, lasst uns jetzt einfach unsere Hände heben und es aus ganzem Herzen und aus tiefster Seele singen. Liebt ihr ihn? Sagt Amen. Klammer auf. Die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. Lasst es uns noch einmal sagen. Amen. Klammer auf. Amen. Klammer zu. Das bedeutet, so sei es. Ich lieb ihn. Lasst es uns alle zusammen singen, aus voller Kehle. Ich lieb ihn. Ich lieb ihn, weil er mich zuerst geliebt hat und kaufte meine Erlösung auf Golgathas Pfahl. Pastor, Gott segne dich. Verzeiht, dass ich euch so lange aufgehalten habe. Klammer auf. Der Pastor sagt, das ist schon in Ordnung. Klammer zu. Danke.